SRF Audio. SRF 1 sendet auch aus Ihrer Region. Da ist das Regionaljournal.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Wegen dem akuten Trainermangel im Breitensport. Jetzt kümmert sich der Kanton Zürich darum und lanciert ein neues Förderprogramm. Angst vor den Steuervögten. Mehr als 1'000 Zürcherinnen und Zürcher haben sich letztes Jahr selber angezeigt. Denn sein Buch hat es ganz weit aufgeschafft und war für den Schweizer Buchpreis nominiert. «Dürst» vom Zürcher Autor Simon Fröhling. Eine Geschichte über Homosexualität und Queerness aus Zürich.
Ich bin da sehr verwurzelt. Und gleich war es mir gerade jetzt beim «Dürst» wichtig, dass ich auch andere schwule Lebenswelten und Realitäten aufzeigen kann. Darum schicke ich ihn recht auf die Reise auch.
Mehr über das Buch und den Autor im zweiten Teil der Sendung. Und das Wetter? Morgen gibt es Zeichen Hochnebel. Temperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad. Am Mikrofon Nicola Hofmänner. Sie sind zentral für die tausenden jungen Menschen, die sich bewegen und Sport in einem Verein treiben wollen. Trainerinnen und Trainer. Abend für Abend stehen sie auf dem Fußballplatz oder in der Turnhalle und das in der Regel ehrenamtlich. Nur, es gibt viel zu wenig von ihnen. Die Zürcher Vereine suchen dringend mehr Freiwillige. Der Kanton Zürich lanciert darum jetzt eine neue Ausbildung für über 18-Jährige. Sie soll Interessierte in ein paar Stunden fit machen zum Training gehen und so einem Trainermangel im Breitensport entgegenwirken. Nina Töni.
Es wird immer schwieriger für Sportvereine, Trainerinnen und Trainer zu finden.
Wir jetzt speziell im Fußball, wir haben sehr viele Spielerinnen und Spieler. Also wir haben einen riesigen Zulauf, wir können sogar nicht einmal alle aufnehmen, weil wir zu wenig, unter anderem zu wenig Trainerinnen und Trainer haben. Und dazu ist es eine sehr vielfältige, anspruchsvolle und eben auch eine zeitaufwendige Arbeit.
Sagt der Pascal Humbel. Er ist beim Fußballverband Region Zürich für die Ausbildung verantwortlich und kennt das Problem aus erster Hand. Der Kanton Zürich will jetzt den Vereinen mit einem neuen Projekt mit dem Namen 18-Plus-Coach unter die Arme greifen. Mit Kursen, die viel kürzer sind wie die normalen Jugend- und Sportleitungskurse, sagt Steffi Vögeli, die das Projekt leitet. Die Kurse bestehen aus zwei Teilen.
Das erste Modul ist online und die Teilnehmenden machen das von daheim aus. Sie können das also dann machen, wenn sie Zeit haben, in ihrem Tempo. Und das ist auch kurz, es geht nur etwa so 3 Stunden, wo man online investieren muss. Und der zweite Teil ist das Praxismodul. Das ist eigentlich so ein bisschen das Kernstück, wo man dann wirklich auf dem Fußballplatz ist oder halt in der Sporthalle und dann an Demo-Teams miterlebt, wie es geht, um ein Training zu organisieren.
Alles in allem braucht es gerade mal 6 Stunden. Sie sei überzeugt, sagt Steffi Vögeli, dass nur schon das helfe, die Qualität der Trainings zu verbessern. Heute haben nämlich viele Trainerinnen und Trainer gar keine Ausbildung. Im Fußball zum Beispiel sind es 40%. Der Pascal Humbel vom Fußballverband Region Zürich sagt dazu:
Es wäre natürlich wünschenswert, dass möglichst viele Trainerinnen und Trainer eine Ausbildung haben, aber es ist nicht realistisch, weil wenn wir von allen eine Ausbildung verlangen, hätten wir noch viel weniger Trainerinnen und Trainer.
Dass es quasi eine Schnellbleiche ist, stört ihn nicht. Eine kurze Ausbildung sei besser als gar keine. Darum sei das neue Angebot vom Kanton Zürich eine grosse Unterstützung für sie. Und man hat schon gute Erfahrungen gemacht mit einem ähnlichen Angebot vom Kanton. Das richtet sich an 14- bis 18-Jährige. Und das laufe gut, sagt der Sportminister Mario Fehr. Er glaubt, dass viele später auch noch die komplette Ausbildung machen.
Ganz viele von diesen jungen Frauen und Männern, die in die 14-18-Coach-Ausbildungen gehen, gehen nachher auch weiter, machen die I&S-Ausbildung. Und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass auch viele, die jetzt die 18-Plus-Coach-Ausbildung machen, auf den Geschmack kommen, nachher noch eine vollständige I&S-Ausbildung machen. Und das wäre natürlich perfekt.
Jetzt leitet der Kanton zuerst mal mit 4 Sportarten los: Fußball, Unihockey, Volleyball und Turnen. Wenn die gut ankommen, sollen später weitere dazukommen.
Gut 1'300 Personen haben sich letztes Jahr selber angezeigt beim Steueramt vom Kanton Zürich. Das sind rund 200 weniger als letztes Jahr. Überraschend sich das nicht, sagte Philipp Petschard vom Kantonalen Steueramt auf Anfrage vom Regionaljournal. Die grosse Welle sei 2017 und 2018 vor dem automatischen Informationsaustausch mit anderen Ländern. Trotzdem lohnen die sich die Selbstanzeigen für die Kantonskasse immer noch.
Es sind aber eben doch immer noch 1'300 Selbstanzeigen und 649 Millionen nachhaltig aufgedecktes Vermögen. Von dem her gibt es auch keine Bestrebungen, dass man die Möglichkeit von der straflosen Selbstanzeige wieder möchte aufheben.
Seit dem 2010 können sich Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einmal im Leben wegen Steuerhinterziehung anzeigen, ohne dass sie eine Strafanzeige bekommen. Eine Schlappe für die Schaffhauser Regierung. Sie muss die Akten offenlegen von einem ehemaligen Polizeikommandant, der entlassen worden ist. Das hat das Bundesgericht so entschieden. Das Gericht argumentiert, dass der Regierungsrat sich nicht darauf berufen darf, dass Stillschweigen vereinbart worden sei. Erst recht, weil der ehemalige Angestellte selber in die Akteneinsicht eingewilligt hat. Tätigkeiten von dem Kadermitarbeiter unterstechen die am Öffentlichkeitsprinzip, will heissen, die Öffentlichkeit darf davon Bescheid wissen. Das Urteil ist also ein Sieg für die Schaffhauser Nachrichten. Der Chefredakteur hat nämlich gefordert, dass die Regierung die Akten offenlegen muss. Die Autobahn A4 bei Schaffhausen, die geht auch durch den Kohlfirsttunnel. Und dort baut das Bundesamt für Strassen Astra seit gut 2 Jahren einen neuen Sicherheitsstollen. Heisst, künftig gibt es entlang vom Tunnel einen Fluchttunnel mit 6 Notausgängen. Das macht den Kohlfirsttunnel sicherer. Und die Arbeiten kommen gut voran, wie es Astra heute in einer Mitteilung schreibt. 600 Meter vom neuen Fluchttunnel sind schon ausgebrochen worden. Jetzt werden dann bald gesprengt, sagt Ramona Fieli vom Astra.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht mit grossen Einschränkungen für Anwohnende und Verkehrsteilnehmende zu rechnen. Der Verkehr wird jeweils vor dem Tunnel angehalten für wenige Minuten und Sprengungen werden überwacht, damit Auswirkungen können beurteilt werden und allenfalls angepasst werden.
Wenn es genau losgeht mit der Sprengung, das ist noch nicht klar. Das können wir erst genau festlegen, wenn die Bauarbeiter auf Kalksteinfels stossen. Voraussichtlich ist das in den nächsten 2 Wochen. Pro Tag soll es dann 1 bis 2 Sprengungen geben. Ganz fertig sein soll der Sicherheitsstollen dann 2024.
Wer regiert der Kanton Zürich?
Am 12. Februar wählt das Stimmvolk die neue Kantonsregierung.
17 Kandidatinnen für 7 Sitze.
Was haben die bisherigen in der Regierung die letzten 4 Jahre geleistet? Und wie wollen ihre Herausforderer einen Sitz im Regierungsrat holen?
Das Regionaljournal redet mit allen Kandidatinnen und Kandidaten ab dem 10. Januar immer in der Abendsendung um 5:30.
Zürich Welt. Der Wahlkampf läuft im Regionaljournal.
Von der Politik zu der Kultur. Eine karge Landschaft, aufgenommen in Schwarz-Weiß. Ein Sonnenuntergang über einem Slumgebiet oder einfach ein Porträt, das viele Emotionen transportiert. All das sieht man an der Foto Schweiz, der grösste Werkschau für Fotografie in der Schweiz. Heute ist die Foto Schweiz 23 aufgegangen in der Messehalle 550 in Zürich-Oerlikon. Die Kulturredaktorin Alice Henkes ist die Ausstellung heute Vormittag anschauen. Ich konnte vor der Sendung mit ihr reden und sie als erstes gefragt, wie gross denn das Interesse an dem ersten Tag war.
Groß. Also da waren wirklich schon sehr viele Leute, die standen vor der Türöffnung, standen die schon Schlange vor dem Eingang. Und ich habe gehört, im vergangenen Jahr sollen 25.000 Leute gekommen sein, um die Ausstellung zu sehen. Das hat mir Daniel Bolliger erzählt. Er ist der Chefkurator des 3-köpfigen Kuratorenteams.
Die vielen Besucherinnen und Besucher, die schon heute gekommen sind, die Sie angesprochen haben, was sehen denn die als erstes beim Reinlaufen in die Ausstellung?
Also die sehen vor allen Dingen eine wahnsinnig große Menge an Fotografien. Es wurden 200 Fotografinnen und Fotografen ausgewählt, davon auch einige sehr spannende aus Zürich.
Zum Beispiel, können Sie ein Beispiel geben, was denn Ihnen besonders aufgefallen ist auf einer Fotografie oder welche Art von Motiv da in das Auge gestochen ist?
Also da gibt es zum Beispiel eine junge Fotografin aus Liechtenstein, die in Zürich lebt, Lisa Jenny. Die hat eine Fotoserie über eine katholische Kleinstadt gemacht mit so ganz stillen Natur- und Innenaufnahmen, die wirklich so ein bisschen unheimlich wirken. Oder Daniela Valentini, die hat buchstäblich fabelhafte Fotomontagen hergestellt. Das sind so Wesen, halb Mensch, halb Tier. Das ist so ein bisschen märchenhaft, aber auch eine Auseinandersetzung mit der Frage, wer bin ich, was bin ich? Also so ein bisschen so Identität ist ja ein ganz wichtiges Thema im Moment. Und dann gibt es aber auch so ganz klassische Fotografien, also zum Beispiel schwarz-weiße Architekturfotografie von Martin Baumgarten, auch ein Fotograf aus Zürich. Und also es ist wahnsinnig reichhaltig, eine sehr, sehr bunte Mischung.
Eine bunte, reichhaltige Mischung, sagen Sie. Ist denn auch das Spektrum selber von der Fotografie so gross, was gezeigt wird?
Ja, also es gibt wirklich praktisch alles. Es gibt Landschaften, es gibt Architekturfotografie, es gibt Porträts, es gibt Detailfotos. Also diese Breite, die da angeboten wird, die ist in gewisser Weise Fluch und Segen zugleich. Es gibt wirklich für jeden etwas. Man muss es nur finden.
Das klingt ja fast schon ein bisschen nach einer Reizüberflutung, gerade auch wenn man daran denkt, dass dort so viele Besucher sind. Trotz dieser ganzen Eindrücke und dieser bunten Mischung kann man auch einen Trend ausmachen dieses Jahr.
Ja, also ich habe das Gefühl, Ästhetik ist eine ganz wichtige Sache, also Schönheit. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr ästhetische Blumenaufnahmen. Die sind teilweise so verfeinert, dass man also kaum noch glauben kann, dass es sich da wirklich um Pflanzen handelt, die fotografiert wurden. Oder es gibt auch sehr eindrucksvolle Naturaufnahmen, Waldstücke, Schnee, Berge natürlich. Teilweise hat das fast schon so ein bisschen was Werbemäßiges.
Es hat also schöne Naturbilder, sagen Sie. Gibt es denn auch noch etwas anderes?
Ja, es gibt auch viele Bilder, die mit viel technischem Einsatz bearbeitet wurden. Und zwar also wirklich ganz offenkundig bearbeitet wurden, wo es nicht darum geht, Bilder zu verschönern, ohne dass man das merkt, sondern wo es darum geht zu zeigen, so, was kann man mit Technik machen. Da gibt es zum Beispiel Bilder von ganz profanen Objekten, Plastikbecher oder Gartenschlauch vor so einem intensivfarbigen Hintergrund, die fast wie Zeichnungen oder so hyperrealistische Airbrush-Bilder aussehen. Das ist ein Projekt aus Zürich übrigens, mit dem Daria Martinoni auf die Präsenz von Kunststoffen in unserem Alltag hinweisen will. Also es ist durchaus ein ernstes Thema, aber es ist sehr, sehr schön verpackt. Was man nicht so hat in diesem Jahr, das sind Bilder, die eher so reportagehaft oder so ein bisschen rau oder ruppig wirken.
Unterm Strich, Alice Henkes, lohnt es sich also, um die Ausstellung anzuschauen, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt eingefleischte Fotografie-Fans sind?
Ja, denke ich schon. Also man muss aber wirklich ein bisschen Zeit mitbringen, damit man da in Ruhe durchgehen kann und sich auch viel anschauen kann. Und ich glaube, man sollte noch Freunde mitnehmen, damit man mit denen gleich so ein bisschen diskutieren kann. Der eine findet vielleicht das schön, der andere was anderes und dann kann man sich da prima austauschen.
Die Kulturredaktorin Alice Henkes über die Fotoschweiz 23, die heute ihre Türen geöffnet hat. Noch bis am Dienstag kann man all die verschiedenen Fotos anschauen. Freitagabend, 6. Januar. Wir machen hier weiter mit unserer Neujahrsserie. Heute geht es um Themen, die immer wieder für viel Gesprächsstoff sorgen. Um das Coming-out von jungen Menschen, um sexuelle Orientierung und um Geschlechter. Ein Zürcher Schriftsteller hat das in seinem neuen Buch aufgegriffen und war letzten Herbst nominiert für den Schweizer Buchpreis. Der Simon Fröhling, Dramaturg am Zürcher Tanzhaus und Schriftsteller mit seinem Roman «Dürst». Was braucht es, um so einen Roman zu schreiben? Und was bedeutet es, wenn man mit so einem persönlichen Roman plötzlich im Rampenlicht steht? Das wollte Karl Linder vom Simon Fröhling wissen. Sie hat ihn im Regenbogenhaus an der Zürcher Zollstrasse getroffen und als erstes wissen, was das denn für ein Ort ist.
Das Regenbogenhaus ist ein Begegnungsort. Einerseits hat es Räumlichkeiten für queere Gruppen, die sich dort treffen. Es hat eine Bibliothek, wo wir gerade drin sitzen. Und es ist das Zuhause der Hatz Queer Zürich. Das ist vormals die homosexuelle Arbeitsgruppe, die sich sehr einsetzt für die Community.
Seid ihr viel hier?
Ich bin ab und zu da. Es hat nebenan noch das Gleis. Das ist ein Café und eine Bar, wo auch von queeren Leuten geführt wird im Kollektiv. Ich schreibe auch immer wieder im Gleis. Ich komme in die Bibliothek. Es ist einfach ein Begegnungsort. Auch im Quartier, ich wohne ein paar hundert Meter weiter.
Die Begriffe Queer und Queerness hört man in der letzten oft. Und seit letztem Herbst gerade zwei queere Bücher für einen Schweizer Buchpreis nominiert waren, ist Queerness jetzt auch im Literaturbetrieb angekommen. Es ist ein regelrechter Hype ausgebrochen, der sogar der Simon Fröhling überrascht hat. Er ist mit seinem Roman «Dürst» von einer Lesung zur nächsten gefahren, hat Interviews gegeben und ist buchstäblich ins Rampenlicht hineingeschöpft worden. Wie hat er die Zeit selber erlebt? Der Simon Fröhling hat Zeit gebraucht, um den Mitschlag zu kommen.
Ich habe es, glaube ich, gar noch nicht fertig erlebt. Ich merke jetzt, wo es ein bisschen ruhiger wird, fängt es so langsam an, dass ich das kann irgendwie einordnen und verarbeiten. Es ist sehr unerhofft passiert und es ist sehr, es ist dann sehr abgegangen. Ich war sehr viel unterwegs gewesen. was sehr schön war und sicher super für mein Buch, wo sonst wahrscheinlich, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht auch Schwierigkeiten gehabt hat, LeserInnen zu finden in diesem Mass. Ja.
Ihr habt jetzt vorhin gesagt, das Buch hat es vielleicht schwieriger gehabt ohne die Nominierung für einen Buchpreis. Jetzt haben es gerade zwei Bücher, die sich im weitesten Sinn mit Queerness auseinandersetzen, auf die Liste geschafft. Wie erklärt ihr euch das?
Es ist sicher die richtige Zeit, auch wenn die Zeit, würde ich mal behaupten, in der Schweiz ein bisschen später kommt als sonst. Es war in der Schweiz sehr schwierig, einen sogenannten Crossover zu schaffen, also mit einem, ich sage jetzt mal, Nischenbuch in Mainstream zu gelangen. Das ist in anderen Sprachregionen früher passiert, vor allem im Englischsprachigen, aber auch in Frankreich mit einem Edouard Louis, der aber natürlich ganz eine andere Geschichte hat, sehr viele AutorInnen, hauptsächlich Autoren, vor ihm sehr verbreitet zu schreiben über Geschlechteridentität und Sexualität. Es ist jetzt in der Schweiz ein bisschen länger gegangen, aber schön ist es gegangen.
Was löst es aus in der Gesellschaft? Ihr seid ja jetzt viel unterwegs gewesen, habt eigentlich ständig Lesungen gehabt, das Buch präsentiert auch euch quasi ins Licht gesetzt, ich stelle mir das so sehr anspruchsvoll vor. Was löst das aus? Wie erlebt ihr das?
Es ist eine ganz klare autofiktive Geschichte. Das braucht einfach sehr viel Energie auch und oft auch Abgrenzung, wenn man das Abend für Abend macht. Aber es hat wunderbare Begegnungen gegeben mit Leuten, wo mich einfach sehr berührt hat, mit sehr jungen Menschen, aber auch mit älteren Menschen, mit Menschen, die eben nie auf das Buch gestoßen wären, sonst, wo mir nachher schreiben oder nach einer Lesung zu mir kommen. Und das ist eigentlich das, was ich mitnehme, die einzelnen Begegnungen.
Ein autofiktiver Roman, das heisst, die Hauptfigur, der Durst, hat Ähnlichkeiten mit dem 44-jährigen Zürcher Autor Simon Fröhling. Der eine ist aber nicht mit dem anderen zu verwechseln. Der Durst, der mit bürgerlichem Namen Andreas Durer heisst, wächst an der Zürcher Goldküste auf, lehnt sich schon früh gegen sein Elternhaus auf. Er ist Künstler und er ist schwul. Seine Homosexualität lebt er mit immer wieder neuen Partnern aus, ohne Grenzen. Der Exzess hat auch mit einer bipolaren Störung zu tun, die der junge Künstler Durst immer wieder in die Knie zwingt. Phasen von Euphorie wechseln ab mit tiefen Löchern und Depressionen. Immer wieder landet der Durst in psychiatrischen Klinik, wo man mit verschiedenen Medikamenten probiert, seine Krankheit in den Griff zu bekommen. Es ist kein einfaches Buch. Die Lektüre tut manchmal weh, geht immer wieder an Grenzen. Die expliziten Sexszenen sind zum Teil heftig. Und trotzdem ist es auch ein zärtliches Buch. Ein Buch, das einem in schwule Lebenswelten mitnimmt. Auf Berlin, Griechenland und Kairo. Der Durst will dazugehören, ganz egal wo und wie er gerade unterwegs ist. Und meistens ist der Durst in Zürich unterwegs. In der Bäckeranlage, im Baugerüst um den Hauptbahnhof.
Es ist ein Zürich-Roman, ja. Ich bin da sehr verwurzelt. Und gleich ist es mir gerade jetzt beim Durst wichtig gewesen, dass ich auch andere schwule Lebenswelten und Realitäten aufzeigen kann. Darum schicke ich ihn recht auf die Reise auch. Aber er kommt immer wieder zurück auf Zürich. Zürich, ich nehme das Thema einfach nochmal auf. Es ist auch eine bipolare Stadt. Es ist sehr eine glatte, reiche, oft sehr graue, angepasste Stadt. Aber es gibt auch die ganze Subkultur, der Unterbauch. Wir haben eine lange Geschichte von Jugendbewegungen, von besetzten Häusern, von jungen Menschen, die sich Freiräume erkämpfen. Das ist eben auch Zürich und das ist vielleicht das Zürich, das man nicht so oder nicht mehr so kennt.
Ihr habt jetzt so oft aus diesem Buch selbst vorgelesen. Hat sich in eurer Wahrnehmung über eure eigene Figur Durst, über all die Lesungen, etwas verändert?
Ja, ich habe gemerkt, dass es neben dem Schreiberlebnis auch eine eigene Leseerfahrung gibt. Und ich habe im Gespräch mit den Leuten oder nachher mit den Moderationen immer auch gemerkt, es ist genauso eine subjektive Leseerfahrung, wie sie eine haben, wenn sie das Buch lesen. Ich habe gemerkt im Lesen, ich bin sehr bei der bipolaren Thematik und auch bei der Kindheitsthematik gewesen, weil ich glaube, vieles von dem Selbstzerstörerischen, auch von dieser Scham, die ist sehr früh schon wird die installiert oder angerührt. Und ich glaube, das ist ein sehr ein queeres Thema. Es ist egal, wie weit wir sind mit den Gesetzen und der Gleichstellung, es gibt bei vielen immer noch so eine Urscham, die, glaube ich, sehr früh passiert, leider. Die passiert in der Familie, die passiert auf den Pausenhöfen. Die ist verknüpft damit, dass man nicht weiss, was man ist oder was es ist, das so an einem zieht und rüttelt und macht. Und dort sind wir noch nicht sehr weit, würde ich mal behaupten.
Simon Fröhlings Roman ist also Geschichte von einem Coming-out. Eigentlich von einem doppelten Coming-out. Das als schwuler Mann und das als psychisch kranker Mann. Geschrieben ist das Buch konsequent in Du-Form. Das trägt dazu bei, dass das Erzählen eine Dringlichkeit bekommt, einen Drive und einen Rhythmus. Aber die Geschichte vom Durst, die ist zwischen den beiden Buchdeckeln noch nicht am Ende angekommen. Der Simon Fröhling hat noch Pläne mit dieser Geschichte.
Das Nächste, was passieren wird, ist eine szenische Lesung im Schauspielhaus im Februar. Und die interessiert mich sehr, weil ich so ein bisschen spiele mit dem Gedanken, den Durst zu dramatisieren. Ich komme ja eigentlich aus dem Theater. Ich finde die Du-Form, das Zwiegespräch, interessant. Also ich bin sehr gespannt, wie das rauskommt. Aber ich muss auch schauen, dass ich mir selber nicht zu viel Druck mache. Das kann ich sehr gut.
Das ist ja auch ein Thema in diesem Roman. Das ist ein grosses Thema von Andreas Durrer, aka Durst, dass er sich als Künstler wahnsinnig viel Druck macht. Also
Leistung und dann aber auch Kehrseite, das Scheitern. Wobei ich das Scheitern ja faszinierend finde, auch als Motor für vieles, für Kreativität. Und das in unserer Gesellschaft ist das Scheitern recht verpönt. Das ist auch etwas, wo man nicht wirklich darüber redet. Aber ich glaube, im Scheitern liegt noch viel.
Scheitern als Motor und nicht als Bremse im Leben. Mit Zuversicht geht der 44-jährige Zürcher Autor Simon Fröhling als eine Art Botschafter von queerer Literatur ins neue Jahr und unternimmt noch weitere Schritte in der Öffentlichkeit.
Der Beitrag von Karl Linder im Gespräch mit dem Zürcher Schriftsteller Simon Fröhling über seinen Roman «Durst».
Die Ukrainerin Natalia Terekova hat amigs im Bausektor gearbeitet. Wegen dem Krieg ist sie in die Schweiz geflüchtet und will später helfen, ihr Land wieder aufzubauen.
«It can help my country to rebuild Ukraine.»
Für das macht sie einen neuen Lehrgang an der Fachhochschule. Eines der Themen im Magazin von Regional Diagonal, wo es auch noch um das geht. Im Herbst wird alles wild essen. Und im Winter bleiben die Bündner Jäger auf dem Pfeffer und dem Geschnetzelten sitzen. Ein Problem.
Also Tierschüsse zum Wegwerfen, das ist für uns keine Option.
Es müssen andere Lösungen nennen. Regional Diagonal, das Magazin mit Geschichten quer durch die Schweiz und der Frage, warum hat es immer die gleichen Tröten in den Tischbomben? Morgen Mittag nach der 12 Uhr auf SRF 1.
Bleibt noch der Blick aufs Wetter, heute mit dem Jürg Zog von SRF Mitte.
In der Nacht kann es zwischen dir mal ein paar Lücken im Nebel und Hochnebel geben. Temperaturen gehen auf 4 bis 2 Grad zurück. Und morgen haben wir dann wieder verbreitet Nebel und Hochnebel über uns. Die Obergrenze liegt bei 700 bis 900 Meter und am Nachmittag lösen sich noch zum Teil auf. Darüber erwartet uns aber morgen den ganzen Tag durch häufig sonniges Wetter mit nur ein paar dünnen Schleierwolken. Dort, wo der Nebel den ganzen Tag zäh liegen bleibt, gibt es nur etwa 6 Grad. Sonst geht es aufwärts auf 8 bis 10 Grad und auf dem Hörnli und auf dem Bachtel gibt es mit Sonnenschein fast 8 Grad. Der Sonntag ist dann häufig bewölkt und da und dort gibt es auch ein bisschen Regen. Möglicherweise ist es dann am Nachmittag nochmal trocken mit ein paar auffälligen und sonnigen Abschnitten. Dazu gibt es etwa 9 Grad.
Und kurz vor dem 6. und am Echo der Zeit nochmal die wichtigsten Nachrichten aus der Region Zürich-Schaffhausen. Weil es viel zu wenig freiwillige Trainerinnen und Trainer gibt, wird der Kanton Zürich jetzt aktiv. Mit einer neuen Ausbildung für über 18-Jährige will der Kanton mithelfen, dass es mehr Trainer gibt und so die Kinder und die Jugendlichen ihrem Hobby können ungehindert nachgehen. Die Ausbildung geht nur ein paar Stunden, schon dann sollen Interessierte fit sein zum Training geben und so einem Trainermangel im breiten Sport entgegenwirken. Im Kanton Zürich haben sich letztes Jahr gut 1300 Personen selber angezeigt, weil sie bei den Steuern nicht ehrlich waren. Das sind rund 200 weniger als letztes Jahr und generell weniger als in den letzten Jahren. Überraschend sieht das aber nicht, sagt Philipp Petschard vom Kantonalen Steueramt. Die grosse Welle sei 2017 und 2018 vor dem automatischen Informationsaustausch mit anderen Ländern. Für den Kanton lohne sich das finanziell aber trotzdem noch. Die Bauarbeiten am Kohlfirsttunnel bei Schaffhausen kommen gut voran, teilt das Bundesamt für Strassen Astra mit. Dort wird ein neuer Fluchttunnel gebaut. Und 600 Meter von dem neuen Fluchttunnel sind schon ausgebrochen worden. Jetzt werde ich dann bald gesprengt. In den nächsten zwei Wochen soll es losgehen mit 1 bis 2 Sprengungen pro Tag. Das war vom Regionaljournal Zürich-Schaffhausen am Freitag, 6. Januar. Unsere nächste Sendung gibt es morgen Abend um 17:30 Uhr. Die wichtigsten Nachrichten und Geschichten aus der Region können Sie immer auch dann hören, wenn Sie Zeit haben, auf der Play SRF-App oder auf srf.ch/audio. Verantwortlich für die Sendung heute ist Fanny Kerstein. Am Mikrofon verabschiedet sich der Nicola Hofmänner.
Das war ein Podcast von SRF.